Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als, und das fühlt sich jetzt wirklich noch sehr ungewohnt an, das so zu sagen, Ex-Tantris-Küchenchef Hans Haas. Fast 30 Jahre lang verlieh Hans Haas dem Tantris in München nach Eckart Witzigmann und Heinz Winkler seine ganz eigene kulinarische Handschrift. Seit Ende des letzten Jahres ist er offiziell in Rente. Ich darf ihn von unserem Rolling Pin Headquarter in Graz jetzt ganz herzlich begrüßen. Hans, du sitzt in München und wahrscheinlich gerade zu Hause, nehme ich an.
Ja, jedenfalls, genau.
Jedenfalls nicht mehr im Tantris. Herzlich willkommen, Hans.
Ja, servus. Freut mich sehr. Ja, grüß dich.
Hans, du bist jetzt seit Anfang des Jahres, wie man so sagt, in Rente nach 30 Jahren Tantris, nach mehreren Jahrzehnten in der Spitzengastronomie, so gut wie ausschließlich an Top-Adressen. Wie fühlt sich das an?
Ja gut, das fühlt sich jetzt so ganz gut an und ja, es ist halt schon ein bisschen anders, und aber man hat sich jetzt schon ein bisschen proben können durch diese ganze Corona-Sache, ja. Aber ja, es ist einfach anders und ja, aber es passt, es ist gut. Ja.
Es waren ja immer spitzengastronomisch bedingt lange, harte, intensive Arbeitstage bei dir. Das Tantris, dürfen wir nicht vergessen, ist beziehungsweise unter dir war Deutschlands größter Zweisterner. Da wurde geschickt in Top-Qualität. Erwischst du dich manchmal beim Aufstehen in der Früh noch bei dem Gedanken so, ab in die Küche?
Nein, eigentlich nicht. Nein, ich habe ja das lang genug geplant gehabt und muss sagen, es war, der Abschluss war natürlich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber sonst ist es alles okay. Und das Gute war ja, ich habe das 2 Jahre lang vorher schon gesagt, und so haben auch Gott sei Dank auch noch viele Gäste die Möglichkeit gehabt, ja, das nochmal zu erleben, aber viele wären halt nur gern gekommen, ja, und das war schon schade.
Mhm. Du hast es erwähnt, du hast es ja lang genug immer wieder mal angekündigt, deinen Rückzug. Du hast auch keinen Hehl daraus gemacht, dass du dich wirklich zurückziehen willst und auch keine medialen Großoffensiven dann starten möchtest. Das ist weiterhin der Plan.
Ja, das ist so. Also ich will ein bisschen andere Dinge machen. Wie du auch schon weißt, mit meiner Kunst ein bisschen was, damit, ja, einfach mehr Zeit haben wir für die Familie, für meine Frau und einfach, ja, mal alles mal ein bisschen auf mich zukommen lassen, so wie es kommt, ganz ehrlich. Mhm. Ich mache mal keine großartigen Pläne oder irgendwas, sondern ich weiß, was ich mache und ja, freue mich drauf.
Mhm. Genau, das Stichwort ist es ja auch, deine Kunst, mit der du ja schon sehr lange, auch schon im Tantris nebenbei, wenn man so will, angefangen hast, sie schon jahrelang betreibst. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Hans Haas steht in der Früh auf und ab ins Kunstatelier.
Ja, im Moment noch nicht so. Jetzt muss ich mir zuerst mal alles aufräumen. Und weißt du, wenn man in diesen vielen Jahren ist ja oft so viel liegen geblieben jetzt muss ich zuerst alles mal ein bisschen sortieren und ja, und jetzt mache ich mir mal keinen Stress. Aber langsam wird es so. Ja. Mhm. Und dann auf jeden Fall mache ich dann schon, dass ich tue auf jeden Fall was. Ja. Man hockt ja nicht den ganzen Tag rum, sondern auf das freue ich mich einfach und einfach mal Dinge zu tun, ohne Stress und ohne Druck auch. Ja.
Mhm. Ja. Deine Kunst so ganz losgelöst von deiner Kochkarriere oder eben deiner Kochkunst, wenn man so will, kann man eigentlich gar nicht betrachten. Es ist nichts wirklich, was komplett losgelöst ist von deiner Kochkunst. Magst du uns ein bisschen erzählen, worum es geht bei deiner Kunst?
Es ist ja immer so, ich habe ja immer schon, also Kunst, oder, Das hat mich immer schon sehr interessiert. Und das Kochen hat ja auch ein bisschen was mit dem zu tun. Ich meine, du musst ein Auge haben fürs Gericht, musst der Geschmack, das ist ja alles ganz wichtig. Und ich habe halt immer schon zum Beispiel, wir haben so diese großen Steinbutte gehabt, ja, und eines Tages, wenn es dann die so auslöst und diese Karkassen, das ist so wunderschön, ja. Und da habe ich einen Fond draus gemacht und dann habe ich erst gesehen, wie das super ausschaut. Und dann habe ich gedacht, da musst du irgendwas machen. Und so habe ich das dann gemacht und habe ich schon viele, viele hundert so Karkassen ausgekocht und dann präpariert und getrocknet. Und bis man die dann soweit hat, dass man sie dann zu einem Kunstwerk fertig machen kann, ja. Mhm. Habe ich sie dann bemalt, verschieden bemalt und dann so, ja, also zu einem, sage ich, wie so ein Turm, das schaut also wirklich super aus, das ist auch im Tantris dann gestanden.
Ja. Ja.
Oder aus dem Unterkiefer vom Kalbskopf. Das ist wie ich das ausgebrochen habe, wie so eine schnatternde Ente, musst du dir vorstellen. Ja. Dann habe ich die so bemalt, weil sowas musst du ja bemalen, weil wenn das nur so ein weißer Knochen ist, dann ist das nichts, ja. Mhm. Und so wird das, und dann mit Holz und viel mit Holz und solche eigentlich immer Dinge, was man wegschmeißt, ja. Mhm. Oder auch so mit Dosen kommt dann auch irgendwas, was ich da, wir haben so wunderbar so Dosentomaten gehabt und die habe ich auch, die sind nicht mit der Banderole, sondern sie sind bemalt, also bedruckt. Mhm. Die habe ich auch aufgehalten und so. Also da kommen noch viele Dinge, was halt einfach so, ja, das ist halt so, war immer schon mein Ding, alles zu verwerten, ja.
Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist ja eine...
Beim Kochen genauso wie da.
Ja, das ist ja genau auch das, was einem in den Sinn kommt, wenn du das mit den Karkassen zumindest beschreibst. Das ist eine neue Dimension von Nose to Tail und das mit den Dosen geht so ein bisschen Zero Waste.
Ja. Und wie gesagt, und solche Dinge muss man einfach sehen und da muss man Gaudi haben oder wenn man durch ein... Es gibt ja oft so altes Holz, wenn du durch den Wald gehst, dann siehst du ja oft so Baumstämme liegen, die war schon ja innen total vermorscht sind. Also nicht ganz, aber halt so angemalt, ja. Und die habe ich dann zum Beispiel mitgenommen. Und da habe ich dann musst du vorstellen, wenn du an einer Klippe bist in Italien oder so, diese Häuser, ich glaube Cinque Terre heißt das, wo man da so raufschaut, wo die Häuser so am Berg sind. Und da habe ich dann so das da so rausgeschnitzt, bemalt und das schaut super aus, ja. Mhm.
Es wird ja nicht nur bei deinem Schnitzen im Atelier bleiben. Hast du davor, deine Kunstwerke dann auch auszustellen oder vielleicht hast du vor, das auch zu versuchen, anderweitig an die Menschen zu bringen? Ist da schon was geplant?
Ja, schon. Ja, geplant ist da noch nichts. Aber ist ja klar, weil die ist dann irgendwann vorbei, ist dann ganz logisch. Ja.
Ja.
Aber zuerst muss ich jetzt mal ein bisschen was machen. Aber es sind schon einige Interessenten, was gesagt haben, wenn es was gibt, dann wollen sie was haben. Ja?
Das heißt also gut möglich, dass man sich in absehbarer Zeit einmal eine Ausstellung der
Kulturen... Ja, das kann leicht sein. Mhm.
Ja, da sind wir gespannt. Hans, sprechen wir doch jetzt noch ein bisschen, bevor wir dann auch zu deinem Werdegang kommen, über das Tantris. Ende des letzten Jahres wurden ja die ersten Personalentscheidungen verkündet. Zur Info, wer es nicht weiß, also das Tantris wird jetzt voraussichtlich bis Sommer renoviert. Danach wird es mit zwei Konzepten neu eröffnet. Executive-Chef ist Matthias Hahn, der davor jahrelang für die Alain Ducasse-Gruppe tätig war. Der erste Küchenchef ist auch bereits bekannt, Benjamin Schmura, 31, der davor bei Michel Trois-Gros war. Wie war das? Warst du in diese Entscheidungen eingebunden oder ist das alles nicht mehr wirklich mit dir passiert?
Also diese Entscheidung hat die Familie Eichbauer, der Junior Eichbauer und seine Frau, die haben das gemacht, ja. Nein, da war ich jetzt nicht eingebunden, aber das ist ja auch okay. Ich meine, die haben das, die haben ja da lang gesucht, ja, und haben da bestimmt einen super Mann gefunden. Und das Konzept, wie du es schon angesprochen hast, ist dann ein bisschen anders. Mhm. Ist dieser Küchen direkt eigentlich der Hahn oder so? Oder? Und dann kommen noch zwei Küchenchefs. Es werden dann zwei Küchen gemacht, ja.
Ja.
Also einmal so mehr Menü, wie ich weiß, und einmal noch à la carte, ja.
Ja.
Und auch so ein bisschen, was sie die alten Dinge machen wollen, irgendwas. So ist ungefähr geplant jetzt, ja.
Mhm. Die Privatperson Hans Haas, wie findest du dieses anvisierte neue Konzept von Tantris?
Ja, ich finde es gut, weil vor allem, ich glaube, nach so vielen Jahren ist es gut, wenn jetzt ein neuer Schwung reinkommt oder ein neues Konzept. Das, glaube ich, ist schon ganz wichtig, dass man sieht, dass da was passiert. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist, ja, man wird schauen, aber das wird schon wieder gut. Also die Familie Eichbauer hat immer gute Dinge gemacht und sie stehen auch voll dahinter und ja, dann wird es schon wieder, geht wieder gut weiter und ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Also für einen ist es auch wichtig, wenn man sieht, man hat jetzt so lange sowas gemacht, aber dann ist es auch super, dass man sieht, dass es wieder gut weitergeht, ja. Mhm. Das ist ja ganz wichtig.
Mhm.
Also, mir liegt jetzt da nichts an, dass dann hinterher alles zusammenbrechen oder so, sondern wenn man sieht, da kommt jetzt was Neues und ja, und dann ist eine neue Ära wieder, ja.
Das war ja auch dir damals als junger gebackener Tantris-Küchenchef wichtig, dass die Veränderung spürbar ist, dass man auch merkt, tatsächlich, da ist jetzt wer Neues hinter dem Herd. Aber vielleicht bevor wir zu deiner aktiven Tantris-Zeit kommen, blicken wir vielleicht noch ein wenig zurück auf deinen doch einmaligen und sehr beeindruckenden Werdegang. Als erste Station wird ja immer das Wirtshaus Kellerwirt in deinem Tiroler Heimatdorf genannt, wo du die Lehre gemacht hast. Streng genommen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat das mit dem Kochen ja schon wirklich in den familiären eigenen vier Wänden angefangen.
Ja, ich meine, bei uns war daheim, wir haben einen kleinen Bauernhof und da wurde immer gut, meine Mutter hat immer gut gekocht, ja, und ich sage immer, wir haben die besten Zutaten gehabt, die beste Butter, die Milch, alles selber, alles von daheim, es war alles gut, ja, und es wurde immer gut gekocht, einfach, aber gut, sehr gut, ja, und das hat mich schon immer auch geprägt und und zum Kochen, sage ich immer, war ja eigentlich mein Bruder schuld, der was einmal im Gasthof ausgeholfen hat, weil der Hausmeister krank war, und da hat er mich mitgenommen, hat mir die Chefin gesehen, hat gesagt, du Hans, kannst du nicht morgen wiederkommen? Und da war ich circa 12 Jahre alt. Und dann bin ich da so reingerutscht, ja. Hab alle meine Ferien dann im Kellerwirt verbracht. Und dann haben sie dann zum Kartoffelschälen und Pommes frites machen. Und ich hab's, diese Pommes frites, wenn man die heute noch bekommen würde, das wäre eine Sensation, ja, weil die waren so gut, ja. Weil die waren, die habe ich zuerst schälen müssen, dann habe ich es ausstechen und dann blanchieren und dann hat man es ins Kühlhaus gebracht und dann wurden die ganz frisch dann gemacht, ja. Und das war schon, ja, heute sieht man das erst, was das war, ja.
Ja, klar.
Und
nichts Convenience.
Ja, genau. Und dann war für mich klar, dass ich Koch werde. Und dann, mein Ziel war einfach, also habe ich die Lehre gemacht und mein Ziel war einfach, gut kochen zu können. Das war mein Ziel. Mhm. Ich meine, ich habe ja damals nichts außer einem frischen Fisch, außer einer Forelle, habe mir ja nichts gekannt, ja. Also ich, ja, und aber wir haben die besten Wiener Schnitzel gemacht und es war schon eine gute Basis, ja.
Ja, ja. Das ist ja das Interessante daran, dass du aus diesem doch sehr bodenständigen und einfachen Wirtshaus heraus dieses spitzengastronomische Blut geleckt hast. Du wolltest dann irgendwann mal mehr und deine folgenden Stationen waren ja dann auch entsprechend prestigeträchtig bis hin zum Heberlin dann im Auberge de Lille in Ilhäusern. Was Was war es denn, das dich damals hinausgetrieben hat in diese Welt der Spitzengastronomie?
Ja gut, dann habe ich doch die Lehre gemacht im Kellerwirt in der Weltschina und dann habe ich schon immer gewusst, ich will einfach kochen lernen. Und dann habe ich schon, dann hat man dann so Zeitschriften und sowas, hat man dann schon, haben sich damit befasst und so. Dann habe ich die nach der Lehre und dann war es so. Und damals habe ich so Bachmeier-Weissach, das war damals schon so für uns schon so ein Begriff, ja, das war damals im Ausland und so. und da vergiss ich auch nie, da war der Hellpeppi, das war der Metzger in Achenkirchen, der ist immer am Freitag gekommen, um die Bestellung aufzunehmen. Das war ganz nett. Und dann sagt er, Hans, was machst du denn jetzt dann, wenn du weggehst? Und ja, sag ich, ich möchte weg. Und dann sag ich, ja, wohin? Wo? Ja, sag ich, du, zum Bachmeier, der Weissach, das da hat mir gefallen da. Er sagt, den kennt er. Wenn du willst, fahre ich mit dir raus. Mhm. Und dann hab ich das Bundesheer noch gemacht und 14 Tage vorher, bevor ich fertig war, habe ich ihn angerufen, sage ich, du, Peppi, kann ich kommen? Sag ich, ja, komm auf, vom Aussee. Und dann bin ich mit ihm raus und dann haben wir gesprochen und ich glaube, vier Wochen später habe ich angefangen, ja.
Wahnsinn.
Und das war dann so, und da, das vergiss ich auch nicht, wie ich dann da rausgekommen bin, das erste Mal allein, und dann bin ich runter an den See gefahren und bin ausgestiegen aus dem Auto und dann bin ich so ein bisschen spazieren gegangen, weil ich habe so Schiss gehabt, ja.
Der Bauernbube in der großen weiten Welt.
Ja, nein, aber schon allein, da waren, glaube ich, 30 Köche und du gehst dann dahin und mir denkst, Teufel, und ich gucke gar nichts und habe ich gedacht und dann, ja. Und wenn ich da irgendjemand geschrien hätte, komm, fahr wieder heim. Ich glaube, ich wäre eingestiegen und wäre heimgefahren. Aber gut, dann bin ich dann hin und so. Und dann war der Bann gebrochen. Und dann, ja, ich habe mich dann da gut eingefügt. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist auch für junge Leute, es ist nicht wichtig, was du schon kannst oder denkst. Wichtig ist, dass du lernen willst, ja. Mhm. Und dass du das annimmst, wenn du irgendwo hingehst. Und dass du, ja, dich für den Betrieb einsetzt und ja, das glaube ich ist, und dann geht's gut, ja, dann geht's gut. Und die haben ja auch dann gesehen, dass man willig ist, dass man ein bisschen was kann oder dass man, wenn einem was gezeigt wird, dass einfach, dass man das dann so macht, ja. Mhm. Und dann war ich dort 3 Jahre und von dann bin ich dann da wieder weg. Dann bin ich da zum Prinz nach Ettlingen.
In Ettlingen, ja.
Das habe ich auch schon gekannt. Und da hat mir dann auch wieder der Chef von Bachmeier hat mir da geholfen, dass ich da reingekommen bin. Ja, und so ist es immer weitergegangen.
Ja.
Und dann war ich im Erblinz und das war damals schon ein total anerkannt in Deutschland, ja. Und ja, das war schon wieder ein weiterer Schritt dann, ja.
Ja. Und vom Erblinz dann, muss man sagen, bist du noch mal einen Schritt weiter gegangen, nämlich in den legendären 3-Sterne Auberge de Lille, der zwar jetzt mittlerweile den 3. Stern verloren hat, aber dennoch eine der Top-Adressen weiterhin bleibt. Damals unter Paul Heberlin. Wie kam es denn dazu und vor allem, wie war das dort für dich? Wie prägend war das dort? Was hast du dort gelernt?
Ja, schon sehr. Ja, das war dann so. Ich war dann circa 1,5 Jahre zwei Jahre, glaube ich, in Merprinz. Ich war überall so 3 Jahre oder so. Und dann, da habe ich auch wieder geschaut und mir gedacht, wo gehst du dann hin oder so. Und dann war halt der Heberlin so. Das habe ich dann schon kennt, nicht? Und dann gehe ich dann irgendwann ins Büro und sage, ich möchte gerne kündigen und so. Und sage, ja, wohin wollen Sie? Ja, sage ich, zum Heberlin. Und dann sagt er, da geht's ja, wenn sie noch ein halbes Jahr bleiben, dann schaue ich hin, dass sie da reinkommen. Weil ich habe gewusst, er hat auch Verbindungen dazu. Sag ich, ja, kein Problem, dann bleibe ich. Alles gut.
Also du hattest tatsächlich vor, dich erst noch bei Heberlin zu bewerben und davor noch zu kündigen, obwohl du dann den Job noch gar nicht fix gehabt hast.
Ja, ja, auf jeden Fall mal so, nee, den habe ich noch gar nicht gehabt.
Ja.
Und aber halt,
Schritt.
Ich habe mir schon gedacht, dass das Gespräch nicht gleich damit beendet ist, ja. Aber
alles Taktik.
Ja, ja, schon auch ein bisschen vielleicht, ja. Aber und dann habe ich gesagt, ja, es war kein Problem. Dann bin ich geblieben und dann ist so ein gutes Vierteljahr später kam der Seniorchef, der Kiez rein und hat mir so auf die Schulter und sagt, Hans sogar zum Heberlin, das wird nichts, aber Sie können ins Krokodil nach Straßburg. Mhm. Und dann bin ich natürlich, und das war so ein Patron, da hast du, früher haben wir es ja gar nicht getraut, dann nachzufragen, warum oder wegen was. Man hat ja so einfach gehabt irgendwo, ja. Mhm. Und dann, und da war ich halt fix und fertig. Und dann, damals war der Chef Gartenmoschee, der Herr Buck, das war wirklich ganz nett. Und dann sag ich, ja, Hans, was ist los jetzt? Warum klappt das nicht? Und ja, sag ich, Herr Buck, ich weiß es nicht, sag ich. Der hat ja nichts gesagt und ich habe mir auch nichts fragen da oder irgendwie, sag er. Und dann sag er kurz drauf, sag er, du, ich in 14 Tagen oder Geburtstag, der geht da rüber zum Essen und ich kann mitfahren. Und dann reden wir. Weil er hat ja auch den Chef gekannt und den Marc, der hat ja auch mal gearbeitet. Mhm, ja, und so ist es entstanden. Dann sind wir rübergefahren. Und das vergesse ich mir nie. Da hat er mir geholfen, dass ich da reinkomme, ja. Und dann hat er mit dem Chef gesprochen. Nach dem Essen. Und dann sag er, jetzt gehst du nochmal hin. Und dann bin ich hin. Ich glaube, wir haben zwei Sätze gesprochen. Da sagt der Chef, sag mir, es ist Hans, fang schon am 3. März an.
Wahnsinn.
Und somit war das erledigt. Und da war halt auch so dieses, ich glaube, wenn man, ja, das sieht irgendwie, oder Menschen in die Augen schaut, dann weiß man, der will, oder den kann ich brauchen, oder so. Mhm. Ja, und dann war es das. Und dann bin ich dann darüber. Und dort war ich dann eineinhalb Jahre. Und ich wollte länger in Frankreich bleiben, aber damals war es so, dass ich keine Genehmigung mehr gekriegt habe. Mhm. Und obwohl der Chef alle gekannt hat und so, aber ich musste raus.
Ja.
Und dann war natürlich ganz klar, und habe ich mit dem Chef gesprochen und sage, Chef, was soll ich jetzt machen? Und sage, Hans, gehst zum Eckart. Dann hat er einen Witzigmann angerufen. Ja, und dann hat er gesagt, er hätte einen. Ja, und dann bin ich runtergefahren zu ihm und habe mich vorgestellt und dann war er auch, glaube ich, ein, zwei Monate später war ich dann in der Aubergine.
In der Aubergine von Eckart Witzigmann in München. Es ist faszinierend, wenn man dir so zuhört, dieser Faktor Mensch, heute würde man es ein bisschen steriler auch Netzwerk nennen, aber es kriegt eine extreme menschliche Note, das Ganze. Wie du das jetzt auch gesagt hast, man fährt tatsächlich dorthin, man schaut den Menschen in die Augen, es passt, man kann unkompliziert anfangen. Ja. Irgendwie klingt das so, das ist heute nicht mehr wirklich so, hat man das Gefühl.
Ja, ich glaube ja, es ist immer so. Und auch, dass man auch diesen Respekt, was man damals gehabt hat, auch vor diesen Leuten, ja. Mhm. Auch immer noch. Aber ich sag mal, da hat man schon, ich habe einen riesen Respekt gehabt und eine riesen Freude, dass man das geschafft hat, dort arbeiten zu dürfen, ja. Mhm. Das war schon für mich wie ein Sechser im Lotto, sage ich, weil das einfach, das hätte man nie erträumt. Aber ich muss nochmal sagen, es war wirklich nur immer der Ansporn, dass ich einfach kochen lernen wollte. Ja?
Ja, ja. Ja. Das war ja damals, wir waren damals, korrigiere mich jetzt, waren wir da in den 70ern oder waren wir da schon in den 80ern?
Da war schon 80er.
Das war schon 80er, ja.
Ja, genau. Mhm,
das war schon in den 80ern.
81, 82.
Ja, ja. Wie hast du in der Auberge de Lille die französische Kulinarik wahrgenommen? War das im Gegensatz zu Deutschland tatsächlich nochmal so eine ganz eigene Liga für sich oder ja, war das schon relativ nah beieinander damals?
Nein, das war schon noch. Es war schon im Herbst, hat man schon viel gesehen und ganz klar, auch von Fischen und Produkten und so, aber da beim Heberlin, das war dann schon nochmal, das war schon nochmal drauf, das war nochmal, es war auch so Wahnsinn, ja, wenn ich da dran denke, hat der Chef die Gänse, du musst dir vorstellen, hat er Gänseleber en masse, ja. Ja. Dann wurde die mariniert und dann hat er sie in die Terrinen rein getan. Und der Chef hat dann wirklich selber immer, und diese Dosen, wurden die Trüffel eingemacht, ja, eingedost, die schwarzen. So läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Und dann hat er die Trüffel aus der Dose raus und hat sie so mit dem Daumen in die Leber reingesteckt. Ja. Du musst dir vorstellen, wie so eine Kartoffel, ja. Und ja, ja. Vier, fünf Stück da rein. Und dann haben wir es pochiert, ja. Und das hat wahnsinnig geschmeckt, ja. Und dann, wenn die dann serviert waren, sind die da mit dem Löffel rein, ja, und haben die Leber rausgestochen und mit dem Trüffel drin. Das war schon, das vergesse ich nie, ja. Das waren
schon Bilder, die du, also Bilder und Geschmäcker, die du aus Deutschland damals noch nicht kanntest.
Nein, null, ja klar. Mhm. Ja, Gänselever, das habe ich dann schon kennt, also, aber nicht in diesen Mengen und Qualität. Und das musst du dir vorstellen, das war ja Wahnsinn. Also wenn dann am Dienstag, wenn dann die Produkte gekommen sind, und ich vergesse nie, da haben sie einen Hund gehabt, der Alice, das war so eine Mischung. Und der ist immer hinten drin beim Mrs. Siegel. Der hat jetzt das Fleisch präpariert und so hergekriegt und die Enten. Und da ist immer da geguckt, musst du dir vorstellen. Und wenn der so die Enten pariert hat, und hat er immer einen Schlenker, dann hat immer der Hund was gekriegt. Der ist immer da gelegen. Zwei Tage hat er sich nicht mehr gekriegt. So voll war der da. Ja, das war schon eine schöne Zeit, eine ganz schöne Zeit. Ja. Auch ja. Die Familie, das ist auch, worauf ich eigentlich wirklich stolz bin, oder was mich also, ja, dass man inzwischen auch eine große Freundschaft hat mit Marc und mit der Familie, und das hätte man sich eigentlich nie erträumen lassen, ja. Ja.
Du hast es vorhin bereits angesprochen, nach Heberlin ging es zu Witzigmann in die Aubergine. Mhm. Witzigmann damals schon Kult, damals schon ein regelrechter Star, der als erstes Restaurant in Deutschland mit seiner Aubergine die 3 Sterne geholt hat. Du warst ja dort dann auch und vor allem als Sous-Chef von Eckhard Witzigmann der ruhende Pol ein bisschen im Team. Witzigmann hat es, glaube ich, mal so formuliert, nur der Hans Haas wusste, konnte mir den Wind aus den Segeln nehmen, wenn es mal ordentlich gerattert hat.
Ja, vielleicht einfach so, weil ich meine, das war ja dann auch, wie ich da zum Chef gekommen bin, das war schon Wahnsinn, ja. In die Oberschiene, das war dann nochmal so der Punkt drauf, ja. Das war dann auch von der Perfektion und was er alles gemacht hat und der hat ja auch, schau her, der hat ja damals schon auch diese ganzen Sachen, was hat der im Ganzen gemacht, und das war einfach Wahnsinn, was man da gesehen hat. Ja. Und ja, das war schon einmalig, und ja, ist ja ganz ein großer, der Chef, und ja, und dann war es so, klar, ich glaube, was ja wichtig ist, dass man sich immer auf das Haus, auf den Chef einstellt, und oder weil das entweder ich bin da, dann muss ich mich ja dafür einsetzen und so. Und es war halt immer so. Also nur ein Beispiel, wenn jetzt der andere mit dir kommt, kurz vorm Chef hat immer spät die Karten geschrieben, und dann kommt er her und sagt, Scheiße, jetzt hat er Risotto mit Spargel aufgeschrieben, aber wir haben keinen Spargel mehr. Ja, sag ich, und jetzt? Ja, sag er, Hans, geh du raus zum Chef und sag, wir haben keinen Spargel mehr. Ja, sag ich, ja, ich muss jetzt raus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt, wenn ich jetzt rausgehe und sage, Chef, und kein Spargel, dann hätte er bestimmt gesagt, ja, dann geht zum Viktualienmarkt, dann holt's noch einen, oder irgendwas.
Ja.
Ja. Und dann bin ich halt raus und habe gesagt, Chef, wir hätten einen Haufen Erbsen, frische Erbsen da, können wir vielleicht Erbsen zum Risotto machen. Ja, sogar, wunderbar, das können wir auch machen. Und so halt, verstehst du, wenn ich jetzt aussehe,
ja.
Und hätte gesagt, haben wir nicht, dann hätte ich gesagt, weißt du was, dann schaut's, dass du irgendwo Holz oder so, ja. Aber so das war ja nicht böse gemeint, sondern einfach, um den ganzen Ding nicht jetzt unbedingt noch mehr Stress zu machen. Und dann, es hat ja auch einen Sinn gehabt, ja.
Ja.
Und so ist es dann nur ein Beispiel, ja. So,
ja.
Sehr wichtig manchmal. Und das spürt man ja selber. Du brauchst auch jemanden, oder mehr, die was da auch denken und ein bisschen, ja, dich da unterstützen, weil er, der war ja auch immer unter Stress und immer unter Druck und wenn dann da so Kleinigkeiten noch, ja, weißt du, wie es ist.
Ja. Aber genauso dieser Fakt, dass du es verstanden hast, mit ihm umzugehen und auch offenbar ein gutes Bindeglied warst zwischen Team und Chef, das hat er ja selbst auch extrem zu schätzen gewusst.
Ja.
Es gibt ja auch da diese Geschichte, wie er, was für Maßnahmen er getroffen hat, beziehungsweise wie sehr da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um dich im Team zu halten.
So,
Stichwort Skifahren.
Ja, ja, genau. Ja, das war ganz, ja, das war so. Also, vielleicht anderthalb Jahre, was ich da war. Und dann, oder zwei, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall. Und dann hat mir da einer irgendwie ein Flausen in den Kopf gesetzt und hat gesagt, ah, du, da kannst du Chef werden oder irgendwas. Und ja, und dann, wie es halt so ist, dann gehst du zum Chef und sagst, Chef, kann ich mal mit Ihnen sprechen? Und wenn heute einer zu mir gesagt hat, Chef, kann ich mit Ihnen sprechen? Dann habe ich gesagt, wann?
Wann? Weil, man hat schon.
Weil es ist immer dann ums Aufhören. Ja. Ich habe gesagt, wann müsst ihr aufhören? Nein, dann bin ich zu ihm hin. Und dann so, ja, Chef, können wir mal reden? Und so, ja, können wir schon machen. Und dann, und da war an dem Abend, oder vielleicht einen Tag später, weiß ich mal, war der Werner Christmann zum Essen da, das vergiss ich nie, und dann war ich bei ihm oben und so, und dann kommt er runter und sagt er, Hans, sagt er, am Donnerstag können wir runter nach Kitzbühel und da dürfen wir im Non-Stop-Training innen, in der Absperrung dürfen wir mit jemandem da runterfahren. Also, zuschauen, ne?
Ja.
Ja, sag ich, Wahnsinn, ja, mir da, weil Skifahren war immer für uns wahnsinnig wichtig, ja. Und
genau, man muss ja dazu sagen, du bist begeisterter Skifahrer.
Ja, ja. Ich bin ja selber ein bisschen Rennen gefahren und so. Und ja, dann und sag er, und dann können wir reden. Ja, sag ich mir, alles klar. Donnerstag kommt, wir steigen ins Auto ein. Wir waren ja nicht einmal auf der Autobahn. Und dann sag er, und was willst du jetzt? Ja, sag ich, Chef, ich möchte gerne kündigen. Ja, sag er, was willst du denn kündigen? Sag er, du kannst eh nichts. Du kannst eh noch nichts. Das war jetzt nicht böse gemeint, aber ja, irgendwie hat er recht gehabt und heute bin ich ja froh, dass es war mir eigentlich ganz recht, dass er das gesagt hat und somit, und schon war es erledigt, ja. Und das Thema war abgehackt, wir sind dann heimgefahren, wir mussten dann heim zu mir noch die Ski holen, weil ich die Ski daheim gehabt habe in der Wittschenau und dann. Und meine Mutter ist ganz erschrocken, weil wir in der Früh da angekommen sind.
Mit dem Chef.
Kaffee. Ja, genau. Und dann hat sie uns dann einen Kaffee gemacht und dann hat sie uns dann so einen Gradinger, also einen Schnaps aus der Wiltschinhaar, den gibt es mir in der Wiltschinhaar gegeben. Und ja, und dann sind wir nach Kitzbühel. Und dann durften wir dann da rein und fahren da runter. Und in der Steinhang-Einfahrt fahren wir da so schräg rüber und dann geht dem Chef die Ski auf. Geht in die Ski, ein Ski auf und ihn hat da über den Bücher abgeschmissen. Und genau da unten vor dem Charlie Carr, vor dem Fräsen, vor diesem Abfahrtslegenden-Trainer, ist er zum Liegen geblieben, gekommen, ja. Mei, kannst du dir vorstellen, mir hat's fast zerrissen und er, das hat natürlich geärgert, ja. Und da habe ich dann den Ski runtergebracht und ja. Und das war schon, es war ein Wahnsinnserlebnis,
ja. Ja, also vielleicht kann man auch für unsere Zuhörer einfach kurz innehalten und sich dieses Bild alle gemeinsam vergegenwärtigen, wie Eckhard Witzigmann mit den Skien da runter stolpert und vor den Skilegenden in Kitzbühel landet.
Ja, das war echt einmalig.
Und das alles, um Hans Haas in seiner Küche zu behalten.
Ja, das war schon. Ja, das war eine. Das waren auch so menschliche Sachen. Und man hat ja so, ja, man wurde auch geschätzt und ja, das war einfach einmalig, ja. Mhm. Ja, war schon ein ganz toller Chef und Mensch und ja, es hat schon alles gepasst. Und das war, und heute, auf das bin ich heute auch stolz, ja, dass wir wirklich eine ganz besondere Freundschaft haben auch, ja. Und er ist ja ganz oft gekommen ins Tantris und ist er reingekommen. Weißt du, das hat mich immer so gefreut. Dann ist er reingekommen und dann haben alle gesagt, Servus Chef, ja, und zu ihm und das hat ihn auch gefreut, ja.
Mhm.
Weil er ist ja auch, wie ich meine, du hörst jetzt zwar auf, oder man hört auf, oder auch ich, aber du bleibst ja mit dem Kochen immer verbunden.
Ja.
Du bleibst auch mit dem ganzen,
mit dem Haus.
Mit der Gastronomie und mit dem Haus oder überhaupt, was du, ich werde mein ganzes Leben lang immer kochen oder auch, verstehst du, tust dir das nicht weg, weil du jetzt nicht mehr magst, sondern man hat da, also ich habe da aufgehört, weil ich gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt, das ist einfach richtig, ja.
Ja.
Aber das war schon, Und das ist, auf das, ja, bin ich schon stolz, dass man da einfach so auch diese Freundschaft dann hat und ja, und halt sehen wir uns oft und ja, das passt.
Dass der Sous-Chef von der Aubergine damals, wenn er eine neue Stelle antritt, das als Küchenchef macht, ich glaube, das versteht sich dann eh von selbst. Du warst ja dann im Restaurant Brückenkeller in Frankfurt, hast dort tatsächlich dieses Haus sternetauglich gemacht. Mhm. Wie lange warst du dort? Ich glaube, ein Jahr, nicht viel länger oder maximal zwei.
Nein, da war ich fast vier Jahre alt.
Also. Ah, da warst du noch 4 Jahre in Brückenkeller.
Ja, genau. Mhm. Aber das war ja auch so eine Geschichte, wie ich dahin, ich meine, ich war ja dann 4,5 Jahre lang beim Chef, ja, in der Aubergine. Und dann ist natürlich klar, irgendwann wirst du schon dann selber mal auch Chef sein und das war ja dann auch okay, das und so. Mhm. Und dann habe ich, und damals hat es ja die, ich bin dann 87, ja genau. Mhm. Und ich und da habe ich halt, ja, da war vorher noch so. Da hat es ja dann das erste Mal diesen Bocuse gegeben, ja.
Ja.
Und der Chef war irgendwo auf so einer Veranstaltung, wo es so ein kulinarisches Ding war, und da war ich in der Jury und er kam zurück und sagt, ah, sogar der Kuss kann hinschicken. Da gehst du hin. Und das war im Frühjahr. Mhm. Da haben wir ja noch gar nicht gewusst, genau was das ist und so. Und das Ganze, ja, ist eigentlich nicht mehr drüber gesprochen worden. Und ich habe dann im Oktober, da waren, habe ich dann da oben zugesagt, habe ich dann gesucht und habe dann, ja. Und kurz drauf kommt diese Ausschreibung da von Bocuse d'Or. Also, Chef, ich fange jetzt da oben an und ich kann da nicht hingehen. Sag, du gehst da hin, kannst machen, was du willst.
Also er wollte unbedingt, dass du da beim
Bocuse d'Or. Ja, weil ja. So, ich habe jetzt, ja, ich fange da im Januar an und endlich ja. Ist das da unten.
Ja.
Sag ich, und ich möchte gerne im November aufhören. Dann sagt er, pass auf, sag ich, jetzt machen wir es anders. Du bleibst nur da bis Ende Dezember und dann lernst du die neuen ein und du kannst dann wieder unten probieren.
Sag ich, ja, super. Ah, während du einlernst, kannst du gleichzeitig gleich den Bocuse d'Or. Okay.
Die Auswahl war dann ein Lachs mit 4 Garnituren und wenn man weiterkommt, Poulade, nach deinem, was du machen willst, ja. Sag, und du kannst dann probieren. Jetzt kannst du dir vorstellen, vor Weihnachten. Ich bin nie zum Probieren gekommen, hab's dann nachts gemacht, ja. Wirklich. Und hab den Lachs dann so ausgelöst, gefüllt mit 3 Fasern und da habe ich diese Kartoffelschuppen drauf gemacht und der Lachs hat hinterher wieder ausgeschaut, wie wenn er wieder so da liegt, ja, wie er ist, ja.
Mhm.
Ja. Und dann, ja, das erste Mal war es, ja, ist gegangen, das zweite Mal war es schon besser, das dritte Mal war es wirklich dann super, ja. Und dann hat er gesagt, ja, super. Gut, und dann habe ich ja nicht mehr das, und die Poulade habe ich, ich schwör's, ich habe die Poulade gar nicht probiert, weil ich mir gedacht habe, so weit kommst du eh nicht, ja.
Ja, ja.
Da waren 22 Nationen und die alle haben am ersten Tag gekocht und die 11 Besten sind dann weitergekommen. So, und dann bin ich dann nach Frankfurt. Am 6., 2. oder 3. habe ich angefangen. Das war eine ganz schwierige Geschichte. Und dann bin ich da runtergefahren. Mhm. Nach Lyon. Und dann, ja, dann habe ich diesen Lachs gemacht. Und ja, und dann glaube ich, war ich auch schon 3. oder 4. Und somit war ich weiter. Am Abend, und er war auch in der Jury und da war der Schirade und alle die Großen waren da in der Jury.
Ja.
Und dann habe ich ihn getroffen am Abend, sage ich, Herr Chef, sage ich, und jetzt sage ich, was mache ich, Chef, sage ich, was mache ich? Ich habe doch gar nichts, ich habe nichts probiert. Und dann war es so, am nächsten Tag ist die ganze Mannschaft, da sind wir dann mit dem Bürgermeister von Lyon auf den Markt gegangen in Lyon und wir konnten einfach aus der Tasche gekriegt und du konntest einkaufen, was du wolltest. Ja. Und da sage ich, du gehst eben morgen auf den Markt. Und dann siehst du schon, was du machst. Sag ich, ja, super, Chef. Und so war's. Ich schwör's, so war es. Und dann sind wir da, ja, auf dem Markt. Und dann, man kann sich vorstellen, im Januar gibt's ja nicht so, hast du ja nicht so eine Riesenauswahl irgendwas.
Ja, sogar in Lyon.
Ja, ja, klar, da sind die Produkte, ja. Aber da hat's so einen schönen Chicorée gegeben. Dann wunderbaren Sellerie habe ich gefunden. Also ich habe dann, und Zwiebel, diese Zwiebel, wunderbare Zwiebel und so. Und dann ist mir wirklich eingefallen und habe ich aus den Keulen habe ich einen Ragout gemacht und habe dann in die Zwiebel gefüllt und den Chicorée so wunderschön geschmort und obendrauf so sicher nur so Röstzwiebel gemacht. Und es war echt, es hat einfach geschmeckt, weißt du. Es hat geschmeckt, es war einfach. Und die Brust habe ich dann so ganz leicht gebraten, also die war innen außen schön, die Haut groß und innen schön saftig und so. Mhm. Da habe ich nur mit Karotten noch was gemacht und so ein Püree oder was. Also es hat wirklich super geschmeckt und so und ja. Und dann war es nur so, ja, dann waren wir auf dem Markt und dann um 8 Uhr geheißen, gibt es ein Aperitif. Um 8 Uhr in der Früh, kannst du dir vorstellen.
Das ist halt auch Lyon, ja.
Um 8 Uhr in der Früh. Und da war auch ein von Dänemark, der Jens-Peter Kolbeck, der ist für Dänemark geschaut, der war ganz nett. Und dann wir halt zusammengeschaut. Ja, da haben wir, glaube ich, gleich mal 2-3 Glas Champagner getrunken und einen Haufen Austern gegessen. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann sind wir da in das Ding rein und dann um 11 ist losgegangen. Dann waren diese 11 Nationen. Und dann musst du dir vorstellen, und ich war dann der Letzte, was dran gekommen ist.
Na, Halleluja.
Ja, genau. Halleluja. Das ist wirklich, die Jury ist schon fix und fertig und alles, weißt du, und du bist der Letzte.
Ja.
Und dann habe ich das so rausgeschickt und dann war hinten dran so ein alter Franzose, der hat ein bisschen aufpasst, dass du nicht schwindelst oder was weiß ich. Und der hat dann zu mir gesagt, ah, Monsieur, c'est merveilleux. Und wenn man denkt, ja, wenn der das jetzt sagt, dass das gut ausschaut und ja, dann ja, war ich schon happy, ja. So, und habe ich das rausgeschickt. Und dann ist die Zeit vergangen und ich glaube eine Stunde. Und wir gehen da in der Halle so ein bisschen rumlaufen, gehen noch kurz, kommt von der Rede raus und dann sagt er, sagen die, Hans, jetzt ist die Preisverteilung. Ja, und ich habe gedacht, ja, du musst jetzt nicht unbedingt arg beeilen wahrscheinlich, ja. Mhm. Und wir gehen so auf diesen Stand zu und auf einmal heißt es Le Troisième Prix Allemand. Und ich habe im ersten Moment gar nicht reagiert, weil
der Österreicher.
und dann haben sie meinen Namen gesagt, ja. Und dann bin ich schon ein bisschen zusammengezuckt. Ja.
Und wie ging es dir da? Was waren da so deine Emotionen dabei?
Ja, da habe ich schon ein bisschen weiche Knie gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich schon weiche Füße gehabt, weil das war, ja, war schon Wahnsinn.
Ja.
Also mit dem habe ich, ja, das war einfach, ja, war schon. Aber weißt du, damals war noch diese da ist es ums Kochen gegangen. Heute ist es mehr so Plattenschau und was die da, die trainieren ja oft ein ganzes Jahr lang nur auf diesen Event dahin, ja. Mhm. Und bei uns war das schon noch einfach kochen, ja. Und ja. Ja, das war schon, war einfach, ja, ein wunderbares Erlebnis.
Ja, ja. Es war ja dann auch tatsächlich der Chef, wie wir ihn jetzt immer nennen, der Eckhard Witzigmann, der dich auch dafür gewinnen konnte und davon überzeugen konnte, dass du tatsächlich das Tantris machst. Das war 1991, nachdem Heinz Winkler seinen Weggang verkündigt hatte. Ja. Mhm. Du warst damals gerade mal 34 Jahre.
Ja, genau. Ich war da oben im Brückenkeller. Ja. Dann ist schon ab und zu der Herr Eichbauer Senior, machen wir zum Essen, gehen wir und so. Und eines Tages sagt er, können Sie sich nicht wieder mal vorstellen, nach München zu gehen? Und sage ich, ja, eigentlich nicht jetzt. Ja, da hat er das erste Mal nicht so richtig gesagt und beim zweiten Mal hat er gesagt, ja, weil der Winkel weggeht und so. Na, sage ich, ja, aber ich wollte eigentlich nicht, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist der Chef da. Nicht, dass ich eine Konkurrenz wäre, das würde ich ja gar nicht damit sagen, aber. Und da sage ich, ja, mit Wecker kann man doch reden. Und dann ist er heim und so. Und dann ruft mich der Chef an und sagt, Hans, geh mal rüber, reden wir mal. Dann bin ich runtergefahren, war meine Frau auch dabei und dann sagt er, weißt du was, sagt er, Hans, du magst es. Und sage ich, Chef, wenn Sie sagen, ich soll das machen, dann mache ich das, sage ich, weil das war mir sehr wichtig, ja, weil er für mich immer, ja,
der Mentor.
Und habe ich auch gespürt, dass ihn freut, dass ich komme, ja? Dass ich das mache. Ja, so war es dann. Und dann habe ich angefangen, ja. So einfach war es. Ja.
Wie war das für dich, deine eigene Handschrift dort zu kreieren? Du hast sie natürlich erfolgreich kreiert, aber damals auch diesen Druck, auch sie kreieren zu müssen, vergessen wir nicht. Du gingst ja wirklich aufs Ganze damals. Du hast ganz bewusst gewisse Luxusprodukte oder vermeintliche Luxusprodukte dort ersetzt durch eher bodenständigere, Stichwort Kalbsköpfe, Rindsbackern statt Hummer und Gänseleber und Trüffeln. Wie war das?
Ja, es hat schon beides gegeben, so ist es nicht. Wir haben das auch gemacht, aber ich habe diese Dinge auch eingeführt, ja, was ich da so ein bisschen, oder auch mehr mit Süßwasserfischen und so. Ja, das war jetzt so meine Art zu kommen. Und da habe ich eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil das einfach für mich wichtig war, ja. Und man hat auch gesehen, dass die Gäste gefreut hat, ja, oder das war schon auch für viele Gäste ein bisschen Umschwung, ja.
Ja, hast du das gemerkt? Also gab es da skeptische Reaktionen auch?
Ja, das war auch. Ein Gast war mal, wie bin ich raus? Und dann, es war nicht schlecht, es war halt nicht so wie beim Winkler und so. Und dann war ich schon ein bisschen, dann habe ich gesagt, ja, das freut mich, sage ich, dass ich ein Aufwand ist, dass nichts gegen Winkler, sage ich, aber ja, es war ja auch wichtig, dass meine Handschrift da durchkommt, ja. Und somit war das erledigt und dann haben wir gedacht, der kommt nie mehr wieder, aber dann ist er immer wieder gekommen, ja.
Ja.
Ich glaube, man muss ja auch jedem eine Chance geben, ja. Wenn was Neues ist und deswegen ist es auch wichtig, dass hier jetzt wieder was Neues passiert und ich finde das ganz, ganz super.
Ja, ja. Wie war das für dich auch, als Nachfolger gerade vom Heinz Winkler, der ja auch Wert darauf gelegt hat, dass das Tantris wirtschaftlich rentabel ist. War das ein großer Druck für dich, diese wirtschaftliche Rentabilität einerseits und die Kreativität der Küche andererseits, das irgendwie miteinander in Einklang zu bringen?
Ja, aber das war für mich immer ein da habe ich gar nicht nachgedacht, weil das war für mich immer ein Ding, das habe ich ja im Brückenkeller schon gemacht, dass man, wenn man gut kocht, dass man schaut, dass hinten dran ein bisschen stimmt. Ja, das ist ja wichtig. Ich glaube, nur zu kochen und wenn man beides ein bisschen hinkriegt, und ich glaube, ich habe es ja dann richtig gut hinkriegt, dann ist ja auch, ich meine, für mich ist ja auch, wenn man jetzt nicht nur gut kocht, sondern auch, dass dann wirtschaftlich und dass man sieht, ja, für den Chef bleibt auch was über und dann ist es wichtig. Und wenn das beides stimmt, dann ist es einfach perfekt, ja.
Ja.
Ja. Ich habe ja auch mit der Familie Eichmann da Alberke auch ein, es war der Wahnsinn, auch diese Verbindung und weißt du, ich habe immer alles machen dürfen da drin und habe das wie wenn es meins wäre und er hat nie mich irgendwie, ja. Der Chef war einfach einmalig, der Herr Eichbauer, ja. Das ist, und auch jetzt die Jungen, das war, deswegen hat man das auch so lange gemacht, sage ich, weil es so eine wunderbare Verbindung war, ja.
Mhm.
Und der ist nie reingekommen und gesagt, ja, hast du das oder das. Wir haben uns einmal in der Woche getroffen und da haben wir Besprechungen gehabt. Zuerst nur wir zwei und dann die anderen dazu. Und das war einfach, ja, und dann ist er immer aufgestanden und hat gesagt, so, sagt er, und einen laufenden Betrieb soll man nicht aufhalten. Er war einfach ein ganz großer, ja.
Mhm.
Und auch jetzt die Jungen machen es wieder super weiter und das war schon einmalig, ja.
Mhm.
Und eins muss ich Ihnen erzählen, und er ist nie, ist immer reingekommen am Bass und dann hat er immer gesagt, hat nie in diesen 30 Jahren, solange er gekommen ist, hat er nie gesagt, das mag ich nicht oder das mag ich nicht. Also, ist er reingekommen am Bass. Und hat gesagt, Chef, was ist man? Sag ich, ja, das ist, ja, wunderbar. Das Einzige, wo er mal reklamiert hat, habe ich gesagt, Chef, machen wir eine schöne Vorspeise, den Hauptgang und Dessert. Was sogar? Gibt's nur drei Gänge? Das war so nett, ja. Ja, er war schon einmalig.
Ja, also nach 30 Jahren im Tantris mit dieser jahrzehntelangen Erfahrung, Was ist dein Gefühl? Wie siehst du das? Wie hat sich in all diesen Jahrzehnten für dich die Spitzengastronomie verändert?
Ja gut, es hat ja viele, viele Bewegungen gegeben und Neuerungen und es war ja auch mit diesen, ja, die molekulare Küche, ja. Mhm.
Diese, von der du bekanntermaßen nicht der allergrößte Fan bist, muss man sagen.
Ja, das will ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber es stimmt schon, es wäre nicht eine Küche gewesen, die was ich gemacht hätte. Mhm. Das war nicht mein Ding. Ich habe es mit Kindern. Es war auch nicht meine Überzeugung. Ja. Mhm. Mein Kochen war halt immer anders, dass ich sage, ich glaube, das, wenn ich so ein gutes Produkt habe, dann muss ich das nicht dehydrieren, damit ich dann irgendwie als Gelee oder was das rauskriege, sondern ja, aber es ist ja gut, dass jeder seine Meinung und seine Ding macht, ja. Mhm. Aber für mich wäre es halt nie was gewesen und ich wirklich den Ferrara schätze ich sehr und wir kennen uns sehr gut und aber es wäre nie eine Art gewesen zu kochen für mich.
Ja, bei dir gab es ja sogar gab es ja sogar Pinzettenverbot, glaube ich, im Tantris, gell?
Also, ja, hätte jetzt keine gegeben, ja, du hast schon recht, aber es war kein Verbot, aber ja, hätte auch keine genommen. Nein, das war halt einfach, hat es auch nicht gebraucht, was? Mhm. Hat es nicht gebraucht. Ja, muss man auch immer so sehen, ja. Nein, aber ich glaube schon, dass sich die Küche wieder ein bisschen mehr darauf besinnt, auf das, ja, sage ich, Bodenständige. Schau her, halt reden doch alle wieder von regional und von ganzen, ja, oder Nose to Tail, wie du vorhin gesagt hast. So, das war für mich nie ein Thema, das habe ich immer gemacht, ja. Regional war für mich immer wichtig, und ich habe auch da vielen, glaube ich, schon auch vielen geholfen, oder wie den Riederer, wo mir immer das Lamm, mit 30 Jahren habe ich mit ihm das Lamm gemacht, und es war immer, ja, warum soll ich dann da irgendwo Lamm herholen, was, von was gut woher kommt? Oder aus Neuseeland, das ging für mich schon gleich gar nicht, und ja, verstehst, und so, und für ihn war es gut, ich habe gesehen, wie da die Viecher aufgezogen werden und wie die gehalten werden und wie die geschlachtet werden. Und das war einfach nur super. Mhm. Ja. Ich glaube, das muss man, da muss man mehr schauen, dass man auch die kleinen Bauern unterstützt. Und habe ich welche gehabt, die haben mir es gebracht. Und ja, das war einfach so. Oder die regionalen Fische hier. Da haben wir auch einen, der ist der Wahnsinn, ja. Und so finde ich das halt wichtig, ja. Und ich glaube, es geht ja auch wieder mehr darauf zurück. Und wir müssen schauen, dass man eben gute Produkte bekommt und das muss auch was kosten. Das kann nicht sein, dass alles nur, ich meine, wenn der das gut aufzieht, muss er auch einen Preis haben. Und wir genauso. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Und man muss da ein bisschen, man muss nicht jeden Tag Fleisch haben, aber auch eben gutes Gemüse. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Mm-hmm.
Du, Hans, Corona-bedingt hat ja deine Abschiedsfeier, auf die sich viele gefreut haben, nicht stattfinden können. Ja. Dein Abschied war doch irgendwie so, ja, wie man es nicht wirklich erwartet hat. Wird da was nachgeholt, glaubst du, noch im Jahr 2021? Oder glaubst du, das dann oder gar nicht mehr? Was ist denn da deine Einschätzung? Ist da was geplant?
Ja, du haben jetzt noch gar nicht so. Das war einfach so. Ich bin ja da jetzt nicht so. Es war schon schade. Es war einfach schade, weil viele Gäste waren schon traurig, dass man ja sich nicht mehr verabschieden konnte. Ja. Und aber. Das ist die Situation, aber wir sind da, ich weiß es nicht, ob wir da noch irgendwas machen. Was willst du machen? Das ist auch schwierig, wie man es dann macht. Und
ja.
Also das ist jetzt nicht so tragisch. Da müssen wir einfach mal schauen, sage ich. Ganz einfach.
Aber wir haben zu Beginn eben gesagt, Hans Haas wird nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Nein. Man wird wahrscheinlich die ein oder andere Ausstellung von dir besuchen können in absehbarer Zeit. Lieber Hans, ich möchte mich herzlich bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast, für diesen hochinteressanten Podcast. wer Hans Haas übrigens noch einmal im gastronomischen Kontext live erleben möchte, der wird das im Rahmen der Rolling Pin Convention machen können in Berlin am 12. oder 13. September. Ich sag's gleich dazu, wir schreiben jetzt momentan den Jänner, also Januar 2021. Stand jetzt findet das statt, ja. Corona-bedingt, man kann ja sowieso nicht mehr in die Zukunft blicken, aber wir hoffen schwer und gehen davon aus, dass das so stattfinden kann. Hans, hast du noch ein paar Abschlussworte für uns?
Ja, also mich hat sehr gefreut, dass wir dieses nette Gespräch gehabt haben. Ich möchte allen ja wünschen, gerade in der Gastronomie oder überhaupt, ja, dass es wieder gut weitergeht und dass ja, dass viele diese Krise überstehen, was ja nicht einfach ist, und dass wir gesund bleiben und ein bisschen nach vorn schauen wieder. Es hilft eh nichts, ja.
Absolut. Ja. Lieber Hans, vielen lieben Dank für deine Zeit und dieses tolle Gespräch. Alles Gute dir.
Bitte. Ciao.